Aber ich weiß gar nicht, also einmal warst du auf jeden Fall da oder warst du schon öfter da?
Nein, einmal.
Einmal, okay. Ja, schön, dass du heute wieder da bist. Und schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und euch diesen Podcast anhört. Und wir wünschen euch Gottes Segen dabei. Stefan, schön, dass du auch da bist.
Hola.
Moin.
Tag. Hi.
Ja, wir haben heute wie immer einen besonderen Gast. Wie gesagt, Albert, du warst schon mal da, aber vielleicht schadet es ja nicht, dass du dich noch mal kurz vorstellst.
Ja, also ich bin Albert Ferderer und bin seit der Gründung der Gemeinde einer der Ältesten gewesen und bis 2017 auch, ja, da habe ich die Leitung dann abgegeben, die Verantwortung in der Leitung, bin aber nach wie vor Ältester dieser Gemeinde und Vater von drei erwachsenen Söhnen, die auch in der Gemeinde mitarbeiten, zwei Älteste und ein Diakon, worüber wir sehr glücklich sind. Ich bin seit 39 Jahren verheiratet mit Helen und heute auf den Tag genau vor 39 Jahren haben wir unsere Hochzeit gefeiert.
Ja, Glückwunsch.
Krass. Ja, dankeschön.
Das sind schon viele krasse Sachen, Albert, die du sagst. Fast 40 Jahre verheiratet.
Ja.
Und von drei Kindern sind zwei Älteste und einer Diakon.
Ja, schon? Das ist aber kein Verdienst, sondern das ist lauter Gnade und an der Stelle kann ich nur sagen, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist.
Schreibst du dir nicht auf deinen Deckel?
Nein, nein. Das wäre total verkehrt.
Ja, krass. Und du sagst, 2017 hast du die Leitung abgegeben. Ist das schwer, Leitung abzugeben?
Also man muss sich darüber im Klaren sein, dass man Leitung ohnehin früher oder später abgeben muss. Ich war nicht freigestellter Mitarbeiter, also ich war nicht Vollzeitler in der Gemeinde. Von daher war es für mich einfacher, vor dem Renteneintritt schon die Gemeindeleitung abzugeben. Wenn ich jetzt davon abhängig gewesen wäre finanziell, wenn ich also, wenn es mein Erwerb gewesen wäre, wäre es natürlich was anderes gewesen. Aber das ist bei mir dann nicht der Fall gewesen. Ich arbeite ja bei Harting hauptberuflich und hab da dann weitergemacht, hab die Verantwortung quasi abgeben können. Nachdem aber einige schon halt mit mir zusammen den Dienst ja getan hatten als Älteste, so war es für mich leicht, anhand einiger Fragen eben diese Antwort zu bekommen, ja, ich darf jetzt abgeben. Zum Beispiel, dass die Ausrichtung der Gemeinde stimmt, dass die Lehre und die Predigt in der Gemeinde stimmt und dass sie sich auch nicht schlagartig verändern wird. Ich meine, wir kommen ja noch auf Veränderungsprozesse vielleicht zu sprechen. Es ist aber schon ein Unterschied, ob ich etwas abbreche und komplett neu mache oder machen will oder ob ich wirklich mit der Zeit Veränderungen zulasse. Ne? Ja, für mich war es nicht schwierig, die Leitung abzugeben, weil andere fähige Leute, Brüder da waren, die das übernommen haben.
Ja, schön. Unser Thema heute ist ja die Herausforderung einer wachsenden Gemeinde. Albert, hast du da vielleicht noch ein paar Gedanken zum Anfang, die du noch bringen möchtest?
Ja.
Und dann können wir gleich auch reinstarten.
Ja, also vielleicht ein paar Vorbemerkungen, die schon sehr wichtig sind, dass man das Thema auch in den richtigen Hals kriegt. Das heutige Thema könnte den Anschein erwecken, dass man durch gezielte Organisationen oder Strukturen, die man vorgibt, dass man Gemeindewachstum produzieren kann. Ja? Mhm. Dass Gemeinde gar nicht anders kann, als nachher zu wachsen. Aber das ist weit gefehlt. Das stimmt nicht. Jesus sagt, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das heißt, Jesus baut seine Gemeinde. Es ist auch nicht meine Gemeinde, sondern es ist Jesus Gemeinde, Jesu Gemeinde. Und wir können zwar Randbedingungen schaffen, dass Gemeinde gedeihen kann und wachsen kann. Randbedingungen schaffen wir schon, aber Randbedingungen sind kein Leben. Wir können kein Leben schaffen. Es gibt einen guten Spruch, den habe ich schon mehrmals in der Predigt erwähnt, von Heinz Weber Senior, Bibelschule Brake, früherer Gründer. Der sagte einmal, Leben schafft Formen, aber Formen schaffen kein Leben.
Ich erinnere mich, Albert, ja.
Das ist ganz wichtig, das muss man sehen. Ein Fluss, der quasi voll beladen, wie im Ahrtal, quasi alles mitreißt. Das ist Leben. Jetzt in diesem Fall etwas Negatives vielleicht im Ahrtal. Aber sonst ein Fluss, der bewegt ist, wo Wasser da ist, der hat Leben in sich und der schafft auch eine Form. Aber eine Form, ein ausgetrocknetes Flussbett, schafft kein Leben. Da läuft nichts.
Ja, ist eine gute Veranschaulichung, das stimmt, ja.
Und deshalb ist mir auch ganz wichtig, dass Randbedingungen können wir verändern, aber wir können nicht Leben schaffen. Eine weitere wichtige Aussage, die gleich am Anfang gehört, ist, dass dieser Podcast natürlich keinen Anspruch auf Objektivität hat. Also ich sehe das ziemlich stark aus der Brille der FEBG, aus meinen Erfahrungen. Es hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ne? Also wenn jetzt jemand zuhören würde und sagen würde, das 1.1.2.3 zu mitschreiben, das ist vollständig jetzt, das ist weit gefehlt. Es ist nur, wie gesagt, meine Erfahrungen in der FEBG Espelkamp-Lübbecke. Und das sind auch sehr unterschiedliche Antworten, die man hier auf diese Frage der Merkmale und Herausforderungen einer wachsenden Gemeinde bekommen würde, wenn man mit unterschiedlichen Leitern spräche. Oder auch mit in unterschiedlichen, also unterschiedliche Gemeinden quasi untersuchen würde. Da würde man ganz unterschiedliche Antworten kriegen. Das ist ein breites Spektrum. Und natürlich, zentrale Erkenntnisse gibt es, aber auch selbst die zentralen Erkenntnisse, also die Randbedingungen, von denen man zum Beispiel ausgehen kann, auch selbst die werden unterschiedlich ausgewertet von verschiedenen Mitarbeitern oder von verschiedenen Leitern. Wichtig ist mir eins, auch im Vorfeld zu sagen, dass Mitarbeit der Gemeindeglieder das A und O ist. Im Gemeindeleben ist es außerordentlich wichtig, dass sich jeder einbringt mit seinen Gaben. Die Mennonitenbrüdergemeinde in Bielefeld feiert jetzt gerade, also 2024, ihr 50-jähriges Jubiläum. Und der Heinrich Klassen, den ich ja auch sehr gut kenne, der auch Bundesleiter unseres Bundes ist, wo ich ja lange Zeit im Vorstand auch mit ihm zusammengearbeitet habe, der sagte jetzt in der Presse Folgendes: Das Ehrenamt hält uns am Leben. Mhm. Wenn es das nicht gäbe, das Ehrenamt, würden viele Leute einfach untertauchen, in Reihe 17 sitzen und nach dem Gottesdienst schnell verschwinden und keinen Kontakt zu jemand anders haben. Und ja, es würde halt einfach die Integration des Einzelnen in der Gemeinde unheimlich erschweren. Deshalb zum Beispiel haben wir in der Gemeinde das damals so gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen Arbeitsteams für Männer und Putzteams für Frauen, wo wir dann jedem eine Aufgabe geben, wo jeder quasi mit beteiligt ist. Es gibt ja viele, die predigen, die singen, die machen das und jenes noch, sichtbare Dienste auch. Und manche haben damals eben noch nichts an Diensten getan. Und da war uns das ganz wichtig, dass ein jeder mit seiner Kraft, mit seiner Begabung auch ein Stück mitarbeitet. Denn Heinz Weber sagte auch, das ist auch ein Schutz für die Gemeinde, wenn jeder mitarbeitet. Er sagte, Heinz Weber Senior, auch wieder Heinz Weber Senior, den zitiere ich sehr gerne. Er sagte, ein Pferd, das zieht, also das auf dem Acker ist und das richtig belastet wird, ein Pferd, das zieht, das tritt nicht aus. Kann es ja gar nicht, weil es unter Last steht, unter Power steht, unter Strom steht. Wenn ein Pferd irgendwie auf der Koppel nur ist, auf der Weide ist und du es versuchst irgendwie zu berühren oder so, kann es sein, dass es hysterisch reagiert und ausschlägt, austritt. Mhm. Das ist auch sehr einfach, sehr gut anzuwenden. An jeder, wenn er sich in der Gemeinde einbringt, dann ist das seine Gemeinde. Und er identifiziert sich mit ihr. Und er macht auch vielleicht in seinem Leben, auch der Gemeindeleitung und sich selber auch weniger Sorgen und Kopfschmerzen.
Ja. Gibt es generelle Aspekte oder Merkmale, die jede wachsende Gemeinde vielleicht auszeichnet oder die man generell in wachsenden Gemeinden wiederfindet?
Ja, ich glaube schon. Da ist zum Beispiel die allgemeine Priesterschaft zu nennen. Das hatte ich ja eben schon mit den Mitarbeitern genannt. Aber allgemeine Priesterschaft geht etwas mehr ins Geistliche. Ne? Und das nimmt die Bibel überaus wichtig. Allgemeine Priesterschaft ist auch der Schutz für oder vor einer Irrlehre. Da es ja viele im Raum gibt, die zuhören und die das quasi kontrollieren. 1. Thessalonicher 5, 21 heißt es ja, sagt Paulus, prüfet aber alles und das Gute behaltet.
Gilt übrigens auch für diesen Podcast.
Ja, genau. Zuhören und sagen, ja, das stimmt oder das kann ich so nicht verstehen. Und wenn es Fragen gibt, es kann ja auch sein, dass etwas vielleicht schief rüberkommt, falsch rüberkommt, dann auf mich einfach zugehen. Diejenigen, die es können, die hier in Espelkamp sind. Also allgemeine Priesterschaft ist ein Schutz vor Irrlehre. Es ist eine bessere Identifikation bezüglich der Ausrichtung der Gemeinde. Die Gemeinde geht also auch diesen Weg, den ich gerne mitgehe, ne? Ein weiteres Merkmal ist zum Beispiel auch die Bibeltreue. Das freut mich. Viele Leute, die zu uns in die Gemeinde kommen, sagen, sie kommen vor allen Dingen wegen der Predigten. Und das deutet darauf hin, dass die Bibeltreue vorhanden ist. Bibeltreue ist extrem wichtig. Wenn du die Bibel relativierst, kannst du gleich den Laden dicht machen. Dann ist das keine Gemeinde, dann ist es ein Geflügelzuchtverein. Aber keine Gemeinde. No. Mhm. Die Bibeltreue ist extrem wichtig, damit vor allen Dingen nachhaltiges Wachstum stattfindet. Also Begeisterung kann auch ein Konzert auslösen. Du bist in einem Konzert und am Ende ruft alles Halleluja, preis den Herrn und jeder ist begeistert und so weiter. Ist ja wunderschön, ja? Aber das ist nicht nachhaltig. Am nächsten Tag wissen die gar nicht mehr, warum sie Halleluja gerufen haben.
Ja. Ja? Entschuldigung für die Unterbrechung, Albert. Wie letztens im Bürgerhaus. Warst du da Freitag?
Freitag jetzt war ich nicht.
Warst du nicht da? Hier, nee. Was war hier da? Dieses Espelkamp. Da war ja diese Gemeinderallye mittags. Und
am
abends,
Sonntag meinst du?
Ach, am Sonntag
war
ich
da.
Ich.
Am Sonntag ja. War ich da. Ja.
Das war natürlich herrlich zum Schluss. Fröhlich will ich singen und so.
Ja, die Jungs kamen gut an, das muss man schon sagen, ja. Ja, wie ich es in der letzten Predigt auch gesagt habe, der John N. Klassen, der Gemeindegründer, in Neuwied und in Lage war und auch Dozent am Bibelseminar Bonn, der sagte einmal zu uns Brüdern, zu uns Verantwortlichen nach der Gründung der Gemeinde, Brüder, sorgt dafür, dass immer sauberes und frisches Wasser nachfließt. Wasser, das nachfließt, ist die Bibel. Die Bibel, das ist unsere Verkündigung. Das fließt immer nach. Und das müssen wir quasi auch weitergeben. Also die Bibeltreue ist ganz wichtig. Dann ist, das wird man vielleicht so gar nicht verstehen, ein gesundes Verhältnis zwischen Mann und Frau auch ein Indikator oder ein Merkmal einer wachsenden Gemeinde. Wenn es zum Beispiel nur Frauen sind, dann, wenn die Männer gar nicht angesprochen werden, dann stellt man sich die Frage, warum? Ist die Umgebung, ist das Land, in dem es sich abspielt, ist das mehr frauenlastig? Oder sind da Männer einfach die starken Machos, die gar nicht angesprochen werden wollen? Wenn, dann muss man auch überlegen, warum erreicht man die Männer nicht? Nach dem Krieg aber zum Beispiel, da gab es keine Männer. Also mein Vater erzählt, da war, die Männer waren entweder weggesperrt oder in Verbannung oder gestorben im Krieg. Und da haben Frauen gepredigt und das war auch gut. Also ich will nicht sagen, dass das nicht gut ist. Vor allen Dingen Frauenstunden und so, was Ideales. Aber in der Gemeinde sollte es mehr oder weniger ein Ausgleich sein. Also die Frauen sind ja auch etwas mehr zahlenmäßig, statistisch gesehen. Von daher ist das ein Verhältnis zwischen also 55 zu 45 wäre ganz okay, aber da gibt es keine genauen Werte. Ein weiteres Merkmal, interessantes Merkmal ist zum Beispiel, wenn man sich in der Gemeinde mal hinsetzt und beobachtet, wo Menschen sich hinsetzen, wenn sie in die Gemeinde kommen, in den Versammlungssaal, vor der Veranstaltung. Wenn sie sich nämlich hinten hinsetzen, dann kann es darauf hindeuten, ich muss sagen, kann, also Konjunktiv, da kann das darauf hindeuten, dass sie einfach nur Beobachter sind, dass sie Zuschauer sind, dass sie sagen, okay, was geht denn hier ab, ich will mal beobachten. Ne? Mhm. Wenn hier jemand reinkommt und sich ziemlich weit vorne hinsetzt oder fast schon auf die erste Reihe, dann kann man sagen, der ist integriert, der möchte mitmachen, der möchte kommunizieren. Der andere, der hinten sitzt, das ist ja auch eventuell derjenige, der nach der Veranstaltung schnell raus will. Mhm. Der unerkannt bleiben will, der untertauchen will, muss nicht sein. Das kann ja auch sein, dass
Wahrscheinlich auch typabhängig, ne?
Ja, das ist typabhängig, genau. Aber das ist schon sehr interessant, was man da so auswerten kann. Man sagt ja auch, im Krieg, im Kino und in der Kirche, also die drei Ks, da ist es am besten, wenn man hinten ist, ne? Sagt ein Sprichwort.
Kino, Krieg, habe ich nicht gehört.
Ja. Also im Krieg kann ich es verstehen, im Kino vielleicht der besseren Einsehbarkeit auch.
Aber bei Kirche würdest du widersprechen.
Aber bei Kirche darf es das nicht geben, ja, genau. Wenn, dann ist es auch vielleicht ein bisschen ungesund, weil es eben Beobachter darstellt oder dass jemand gleich unerkannt flüchten will und so weiter. Ein weiteres Merkmal ist ein gesundes Verhältnis zwischen Ehrenamtler und Hauptamtlichen. Also wir haben am Anfang der Gemeinde ja gar keinen Hauptamtlichen gehabt, aus Kostengründen, weil wir dieses Haus bauen wollten, weil die Gemeinde sehr, sehr relativ jung war. Also ich war damals 30 und der Durchschnitt der Gemeindeglieder war auch bei 30. Und junge Familien, Studenten vielleicht auch noch, die haben nicht viel Kohle, die haben nicht viel Geld. Und aus diesem Grund war es auch damals gar nicht möglich. Heute haben wir Hauptamtliche, Älteste in der Gemeinde und das ist auch gut so. Aber das Verhältnis muss gesund sein. Also man kann nicht für jeden Fall, für jeden Einsatzfall einen Profi haben. Ein Profi für Verkündigung, ein Profi fürs Dirigieren, ein Profi fürs Klavierspielen. Das geschieht nämlich zum Teil in Kanada oder in den Megachurches in den USA. Da gibt es für alles einen Unterpastor, einen Music-Pastor natürlich, einen Hauptpastor, der leitende Pastor. Da gibt es mehrere Nebenpastoren, gibt es einen Jugendpastor und so weiter. Und da bleibt das Ehrenamt sehr auf der Strecke oder manchmal. Und ein Stück weit beraubt die Gemeinde sich der Vielfalt, die es haben könnte, wenn mehr Ehrenamtliche zum Zug kämen. Ne? Außerdem führt es dazu, dass die Hauptamtlichen überlastet werden, weil es dann heißt, wir haben doch einen, der macht das schon, der wird ja auch dafür bezahlt. Und die anderen, die degradieren sozusagen zu Zuschauer und sie werden unterfordert. Und das ist auch nicht gut. Ein weiteres Merkmal, finde ich auch ganz interessant, ist, die Gemeinde muss sich ständig erneuern. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Wie eine Zwiebel, wenn man sie schält, kommt immer eine neue Lage sozusagen zum Vorschein. Immer eine saubere, reine Lage. Und das ist auch gut so, weil die Gemeinde sich ständig erneuern muss. Es ist ja zeitbedingt. Heute werden ganz andere Fragen gestellt als gestern oder als vorgestern. Ja? Es ist auch altersbedingt, denn ein Gemeindeleiter, der vielleicht ins Alter kommt, ich hätte jetzt noch nicht gehen müssen, ich bin damals gerade Mitte 50 gewesen, hätte also noch bezüglich der Rente noch einige Jahre machen müssen, aber ja, es ist altersbedingt. Das ist gut so, dass man dann halt immer wieder neuen Wind, frischen Wind hineinbekommt. Und die Gemeinde muss sich halt ständig erneuern. Denn damals, als wir die Gemeinde gegründet haben, damals war der Paragraph 218, Abtreibungsparagraph, sehr unter Beschuss. Und sprach alle Welt nur immer von 218, Paragraph 218. Heute ist es die Frage der Genetik oder die Frage der Gender-Problematik des Wahnsinns, der da angestrebt wird. Oder auch Homosexualität, das gab es schon immer. Aber Homosexualität als Norm, als neue Norm, das ist in den letzten Jahren erst sehr stark geworden. Und da müssen unsere Ältesten, die heute die Gemeinde leiten und die vor allen Dingen jetzt auch mit beiden Beinen auf der Erde stehen, die müssen jetzt Antworten auf diese aktuellen Fragen geben. Deshalb muss sich Gemeinde auch immer wieder ständig erneuern. Und noch ein weiterer Aspekt: Veränderung geschieht immer in kleinen Schritten. Ein Kind, das wächst, ja, Wachstum der Gemeinde, darüber sprechen wir auch, ein Kind, das wächst, wächst ja auch nicht schlagartig. Höchstens, wenn du ein paar Monate nicht siehst oder ein Jahr, dann denkst du, oh Mann, der ist ja aber aufgeschossen. Aber an und für sich wächst er immer nur ganz kleine Schritte sozusagen, das Wachstum. Das muss in der Gemeinde auch sein. Nicht in dem Sinne von Perestroika, dass man etwas anpackt, und etwas, Perestroika schon vielleicht eher, man baut etwas um, man macht es aber nicht platt und baut es neu auf. Also Veränderung, wenn dann Veränderung geschieht, soll es dann halt in kleinen Schritten geschehen. Und die Gemeinde muss offen sein. Eine wachsende Gemeinde muss offen sein für andere, das heißt, sie muss einladend sein. Ich glaube, das sind wir. Wir haben große Vorzüge, auch gerade wenn ich an das Empfangskomitee denke, an Franz Unrau oder auch an Jakob und
unser Aushängeschild.
Heinrich Neustädter, ja, das sind unsere Aushängeschilder, die kommen auf die Leute zu und sie begrüßen sie. Es wäre auch gut, wenn in der Gemeinde immer noch ein paar freie Plätze sind, so wie im Hauskreis auch. Das ist nicht quasi aus allen Nähten Platz, weil dann sagen die Leute, mich will hier keiner. Ja? Also das ist auch ganz wichtig. Die Gemeinde muss einladend und offen sein. Ja, und die Gemeinde muss Mitarbeiter letzten Endes heranbilden, Mitarbeiter und auch Leiter. Ich bin der Meinung, dass es immer in jeder Generation nicht nur gute Mitarbeiter geben muss, sondern auch gute Leiter geben muss. Und wenn das nicht so ist, dann haben wir etwas verpasst. Wenn es nicht so gewesen wäre bei uns, dass es auch gute Leiter gegeben hätte, die herangeführt wurden, dann hätten wir auch den Umschwung, die Veränderung, den Änderungsprozess, Change Management, sagen wir bei Harting dazu, da hätten wir dieses Change Management gar nicht ausführen können, weil ja keiner da gewesen wäre, der zum Beispiel in die Ältestenschaft tritt. Oder auch in den praktischen Bereichen. Bei uns sind ja alle Bereiche quasi Jugendarbeit, Kinder, Stundenarbeit und Chöre, Musik und so weiter. Es sind ja überall neue Leute dazugekommen und zum Teil sind die früheren Verantwortlichen heute gar nicht mehr verantwortlich. Ja. Also das gibt viele Merkmale einer wachsenden Gemeinde. Ihr merkt, ich habe ein bisschen viel geredet, weil das ist auch das, was mein Herz ausmacht oder was, wenn ich an unsere Gemeinde denke, was mich ausmacht. Ne?
Ja. Wie bewertest du das denn, wenn Gemeinde wächst und immer größer wird und teilweise sogar ja, an die Grenzen der Kapazitäten kommt und aus allen Nähten Platz, würdest du das rein positiv bewerten oder gibt es dafür auch einen negativen Beigeschmack oder wie ist so deine Meinung dazu?
Also ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, natürlich gibt es auch einen negativen Touch, den man vielleicht haben könnte, auch von der Formulierung, Herausforderung, aber wir bei Harting sagen zum Beispiel auch, wir unterscheiden, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Ne? Also von daher, nein, es ist kein negativer Touch. Und ich sag mal, zahlenmäßiges Wachstum der Gemeinde ist doch total positiv, weil das im Grunde genommen bedeutet, hier wird Gemeinde gebaut. Natürlich kann es zahlenmäßig aufgebauscht sein, aber das innere Wachstum kommt nicht mit. Das wäre natürlich auch nicht gut. Aber wer sagt, dass es eine das andere ausschließt? Man kann ja zahlenmäßig wachsen und kann trotzdem auch inhaltlich wachsen oder im Inneren wachsen. Also ich sehe das als sehr, sehr positiv, denn Menschen werden erreicht, kommen zum Glauben und ja, ich sag mal, wenn man an die Kapazitätsgrenzen stößt, ist das ein absolutes Luxusproblem, das man dann hat. Ja. Also wenn man das Gefühl hat, okay, das Haus wird zu klein, wir müssen was Neues machen, dann ist das auch eine Herausforderung. Es kann sein, dass es zum Beispiel die Herausforderung für die nächste Generation ist. Hey, wir müssen eine neue Tochtergemeinde gründen. Übrigens, das haben wir genauso getan in Lübbecke. Weil in Lübbecke war es ja auch so, wir waren hier, das Haus hier, fast 500 Leute nominell. Ne? Natürlich passen mehr rein. Wir hatten jetzt beim Kinderchor, die hier vorgetragen haben, hatten 776, hat Rudi, glaube ich, gezählt.
Verrückt, ja. Ich habe auch gehört, irgendwie fast 800 Leute.
Fast 800 Leute.
Das ist verrückt.
Aber das ist natürlich mit, wenn du alles zusammenschiebst und Mann und Maus und Kinder,
Leute stapelst.
Ja, genau, stapelst. Und alle Übertragungsräume auch nutzt. Im Keller waren Leute, also im Untergeschoss und im Jugendraum waren Leute. Wir haben das Haus für 500 aber gebaut. Und da haben wir damals gesagt, wie groß wollen wir denn bauen? Wir haben schon gedacht, dass die Gemeinde wachsen wird oder gehofft, dass sie wachsen wird. Aber dann ist trotzdem die Frage, wenn die Gemeinde größer wird, was wollen wir denn machen? Wollen wir alle an einem Ort bleiben? Oder wollen wir dann dezentral an anderen Stellen Filialen, Tochtergemeinden gründen? Und wir haben damals gesagt, wenn wir auf die 500 zugehen, dann wollen wir eine Tochtergemeinde gründen. Und das haben wir auch getan. Wir waren 480. Und dann haben wir 2012 die Lübecker Filiale, die Lübecker Tochtergemeinde gegründet. Mhm. Mittlerweile über 10 Jahre, 12 Jahre sogar schon. Und ja, das ist auch wieder da so groß, dass die sich schon überlegen müssen, was machen wir.
Aber habt ihr damals beim Bau von der Gemeinde schon, schon damit gerechnet oder schon gedacht, dass es irgendwann mal so voll sein wird? Also so, dass die alle Übertragungsräume voll sind, der komplette Gemeindesaal voll ist?
Naja, wir haben es von anderen Gemeinden immer wieder mitbekommen, dass schon Gemeinden, die schon lange unterwegs waren und gewachsen sind, dass die an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Und für uns war es wichtig halt, die saubere Verkündigung zu haben. Und dann haben wir schon geglaubt und gehofft und auch von Gott den Segen erwartet. Also als wir das Haus gebaut haben, da war es das Hauptanliegen, dass hier in dem Haus Menschen Jesus, Menschen Gott finden können, Menschen zum Frieden mit Gott kommen können. Und das war unser Gebet und das hat Gott auch erfüllt. Und wir haben schon geglaubt und gehofft, dass die Gemeinde wachsen wird. Wie groß? Keine Ahnung. Mhm. Aber wir haben uns auf jeden Fall gesagt, wenn wir diese Grenze erreichen, 400-500 Leute, dann wollen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir dann eine Filiale gründen. Das ist genau jetzt auch wieder angesagt. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf.
Ja, genau. Wir hatten jetzt allgemein drüber geredet. Und du hast vorhin schon gesagt, du siehst das im Thema Herausforderungen einer wachsenden Gemeinde immer durch eine Brille. Jetzt ganz klar durch die FEBG Esbekamp.
Ja.
Und für uns als FEBG Esbekamp ist das Thema ja auch gerade sehr aktuell und relevant. 1996 wurde die Gemeinde ja gegründet mit 142 Mitgliedern.
Ja.
Du warst ja dabei.
Ja.
Und jetzt 2024 sind es 569 Mitglieder, alleine Espelkamp, also fast 600. Das ist halt echt eine Riesenveränderung. Wie ist diese Veränderung für dich von dieser kleinen hin zu dieser jetzt aktuell sehr großen Gemeinde?
Ja, es ist ja sogar so, dass die Gemeinde noch stärker gewachsen ist. Also wir waren 142 und jetzt sind wir halt die Gesamtgemeinde. Na klar, du sagst ja schon richtig, die Espelkamper Gemeinde hat über 560 Mitglieder, aber die Gesamtgemeinde ist bei 710 oder mehr.
730.
Wenn du 710 nimmst und durch 142 teilst, dann hast du Faktor 5. Wir sind also 5-mal größer geworden, als wir waren. Von daher ist da ein großer Änderungsprozess, ein großes Wachstum gewesen, ja. Das stimmt. Und wir erleben großes Wachstum, aber nicht nur jetzt in der letzten Zeit, sondern ich sage auch ganz klar, auch in den ersten Jahren hatten wir ein sehr, sehr rasantes Wachstum. Jetzt erleben wir sehr viel Wachstum auch durch Zuzug. YouTube lässt grüßen, Leute sind quasi, die uns hören und die uns sehen in verschiedenen, also in der Gegend hier. Und sie kommen dann mal vorbei und dann bilden sich so halt Verhältnisse hierhin und dann kommen sie vielleicht sogar in unsere Gemeinde. Es kommt auch dazu, dass sehr, sehr viele konservative Gemeinden viele Gemeindeglieder verlieren, weil sie immer konservativer zum Teil werden. Das ist in der Natur der Sache als solche, wenn du mit Gesetzlichkeit anfängst, dann geht das irgendwie immer weiter. Und wir haben sehr viel Zuzug aus anderen Gemeinden, sei es Hüllhorst, sei es Esbekamp natürlich, die große Gemeinde, oder Hartum oder Minden oder Kirchlengern sogar, haben wir Leute, die uns in Lübeck besuchen. Das war aber im ersten Jahr nicht so. Es gab damals aber auch große Tauffeste. Zum Beispiel zur Info, wir waren 142 Mitglieder bei der Gründung und die erste Taufe, 96, hatten wir mit 28 Täuflingen, mit 28 Personen.
Das ist echt krass. Vor allem für so eine Gemeindegröße, das ist schon echt krass.
Wir konnten damals fast mit dem Chor nicht singen, weil der halbe Chor sich taufen ließ. Und die waren also bei den Täuflingen, die saßen dort.
Hammer.
Und wir haben mit einem dezimierten Chor singen müssen, haben aber, glaube ich, gut gesungen. Aber es war halt die halbe Gemeinde. Ich habe gesagt, wir haben den Chor getauft. Habe ich danach dann so scherzesweise gesagt. Ne? Nein, also es gab damals auch ein großes Wachstum. Und 500... Ja, das hatte ich eben schon erwähnt, als wir dann auf die 500 zugingen, da haben wir versucht dann halt zu dezentralisieren, ja. Die Lübecker Filiale, muss man auch sagen, jetzt die platzt aus allen Nähten und dort sind auch konkrete Überlegungen, Planungen am Laufen und ich denke, es wird bald auch Infos dazu geben, was da geschehen soll. Auch in Espelkamp sind wir ziemlich überlaufen, ja, und wir haben mehrere Alternativen, auch in Espelkamp. Zum Beispiel können wir uns das vorstellen, dass wir einerseits das Gemeindehaus erweitern oder wir können zwei Gottesdienste, das geht ganz schnell, zwei Gottesdienste veranstalten, wo man dann aber das Problem langfristig hat, dass es vielleicht zwei Gemeinden fast entstehen, eine junge Gemeinde und eine ältere Gemeinde, die Eltern werden früher da sein, die Jungen später zur Gemeinde kommen, also am Sonntag später da sein wollen. Ja, oder es gibt auch die Möglichkeit der Tochtergemeindegründung. Das wäre etwas, was ich favorisieren würde.
Ja.
Ja, und ja klar, es ist ein Änderungsprozess auf jeden Fall spürbar, deutlich spürbar. Und vieles ist positiv, aber eben nicht nur. Es kann zum Beispiel dazu kommen, dass man, also wenn ich mich manchmal umschaue, denke ich, wo sind unsere Gemeindeglieder? Wir haben so viele Gäste. Wo sind Leute, die ich kenne? Ne? Also ich kenne natürlich mittlerweile auch die Neuen, aber man fragt sich erstmal, ja und wo sind die anderen, die immer da waren? Wo sind die? Viele sind im Livestream dann halt nur dabei oder wo auch immer. Also die Unpersönlichkeit kann vielleicht dadurch leiden und jeder Wachstumsprozess hat auch Wachstumsschmerzen, sage ich mal, das ist negativ, aber Herausforderungen, würde ich an der Stelle sagen, hat Herausforderungen, zum Beispiel eben die Gründung einer Tochtergemeinde.
Mhm.
Aber ich glaube, das steht jetzt der nächsten Generation bevor.
Mhm.
Ich meine, wir wollen helfen, auch gerade mit Erfahrungen. Ich bin ja auch in Lübeck in der Frage des Erweiterungsbaus und so weiter voll involviert. Aber auch in Espelkamp müssen wir da überlegen, wie es weitergeht. Ich glaube, das werden die Herausforderungen der nächsten Generation sein, dass man sagt, okay, wir wollen ganz bewusst eine Tochtergemeinde gründen in XXX, ne? Also wo auch immer. Und wir wollen dann auch hinter der stehen, wir wollen sie zum Laufen bringen, sodass sie dann eine selbstständige, wachsende Gemeinde wieder sein wird.
Ja, wenn wir das jetzt mal aus der Perspektive des Leiters vielleicht mal verstärkt betrachten, gibt es Herausforderungen, mit denen Leiter großer Gemeinden oder beziehungsweise wachsender Gemeinden in der Regel zu kämpfen haben?
Veränderungen, noch einmal diese Frage.
Also, wenn eine Gemeinde wächst, gibt es da vielleicht so tendenziell oder in der Regel Probleme oder Herausforderungen, wie auch immer, mit den Leiter jetzt, sage ich mal, speziell zu kämpfen haben?
Ja, natürlich, auf jeden Fall, hatte ich ja eben auch erwähnt, die Frage des Untertauchens ist dann eine sehr reale Frage. Ne? Also in einer großen Gemeinde kannst du besser untertauchen, in einer kleinen weniger gut. Wenn die Gemeinde wächst, muss man natürlich eben entsprechend organisatorisch da aktiv werden. Aber zunächst einmal, dass eine Gemeinde wächst, ist, dass es eine große Gemeinde auch ist oder eine große Gemeinde hat den Riesenvorteil, dass sie auf den ersten Blick auch vitaler ist. Ja? Mhm. Sie ist also, das sind mehr Aktionen, mehr Dynamik, mehr Struktur, vielleicht auch Begabung, die sichtbar wird. Aber es kann natürlich auch negativ sein und es sind Herausforderungen für die Leiter der Gemeinde, die Mitarbeiter, Gottesdienstbesucher müssen nicht nur Zuschauer sein, sondern sie müssen auch Mitarbeiter sein oder werden. Und das ist auch meine Sorge ein Stück weit wegen der Prägung, weil viele in ihren ursprünglichen Gemeinden, die jetzt also uns besuchen und Mitglieder werden wollen, in ihrer Prägung gar nicht durften mitarbeiten.
Mhm.
Da wurde quasi als Bonus jemanden verliehen, dass er mitarbeiten darf. Wir sehen das genau andersrum. Also du musst Mitarbeiter sein in der Gemeinde, was auch immer du tust, aber du solltest ein Mitarbeiter der Gemeinde sein. Und das ist meine Sorge, dass die Prägung vielleicht dazu führt, dass die Leute mehr in Zuschauermodus gehen und nicht mitarbeiten wollen, ja. Ja, eine wachsende Gemeinde muss halt eine gesunde Gemeinde sein, was die Lehre betrifft. Sie muss sich verändern und sie muss natürlich auch die Rahmenbedingungen schaffen. Und damit haben Älteste oder Leiter natürlich viel Organisationsaufwand zu tun, ja.
Mhm.
Mhm. Wenn Gemeinde wächst, dann ist es ja auch automatisch so, dass sie dann ja die verschiedenen Altersgruppen quasi dadurch auch entstehen, ne? Je mehr Leute, desto mehr Unterschiede kann es im Alter geben und größere Gruppen von bestimmten Altersgruppen. Also du hast quasi nie eine Versammlung vor dir sitzen, die gleich ist. Ne?
Homogen, ja.
Genau. Wie würdet ihr sagen, kann man so einen Gottesdienst gestalten für die verschiedenen Altersgruppen, um alle, sag ich mal, zufriedenzustellen, jetzt in Anführungsstrichen?
Ja, ja.
Das ist bestimmt auch eine große Herausforderung, kann ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall. Gut, bei uns war es ja historisch gesehen so, dass wir eine relativ junge Gemeinde waren. Von daher haben wir viele Dinge schon getan, was auch natürlich unseren jungen Leuten damals auch zugesagt hat.
Mhm.
Aber ja, es sind natürlich Herausforderungen. Aber zunächst, dass eine Zuhörerschaft nicht homogen ist, ist auch kein Nachteil nur, sondern es kann auch ein Vorteil sein. Zum Beispiel, wenn man zu einer Jugendgruppe predigt, ja, oder einen Vortrag hält, dann spricht man oft bestimmte Themen an. Ja? Man spricht also nur einen schmalen Grat an. Man hat, man ist eingeschränkt. Ne? Mhm. Man spricht auch etwas einseitig. Also man, vielleicht sogar der Sprachjargon oder so ändert sich ein bisschen auf die Jugendlichen bezogen. Das ist nicht unbedingt immer nur ein Vorteil, weil der ganze Ratschluss Gottes ja gepredigt werden soll und nicht nur ein Teil, was eben Jugend interessiert, sondern es muss in einer Gemeinde natürlich auch was für Ältere oder mittleren Alters immer wieder dabei sein. Außerdem ist es auch sehr biblisch, sage ich mal, dass Gemeinde keine Lebensabschnittsgemeinde ist. Das habe ich in der letzten Predigt am letzten Sonntag gesagt. Also Jugend, sogenannte Jugendgemeinden, davon halte ich gar nichts. Es gab früher mal so ICF Zürich, als sie gegründet wurden, da hatten die irgendwie solche Bezeichnungen für zum Beispiel eine Jugendgruppe. Wenn die sich traf, das war nicht nur eine Jugendversammlung oder eine Jugendstunde, wie wir es sagen, ganz, ganz altmodisch, ja, sondern das war Ground Zero. Ne? Also, was soll das heißen? Ja? Ground Zero. Das ist halt speziell für eine Altersgruppe halt dann so eine Bezeichnung. Die Bibel kennt sowas nicht. Die Bibel kennt keine Lebensabschnittsversammlungen oder Gemeinden. Natürlich Schwerpunkt Jugend, Jugendstunden und so weiter gibt es natürlich auch. Aber der Gottesdienst, das sollen immer alle angesprochen sein. Im ersten Johannesbrief, das habe ich auch in der Predigt erwähnt, da heißt es, Kapitel 2, ich schreibe euch Vätern. Dann sagt Paulus, ich schreibe euch jungen Männern. Und dann sagt er, ich habe euch Kindern geschrieben.
Mhm.
Da merken wir die verschiedenen Altersklassen. Mhm. Die sind alle in einer Gemeinde versammelt. Und das ist ganz wichtig. Die Verkündigung ist aber meistens bei einer relativ breit gefächerten Gemeinde, nicht homogenen Gemeinde, wie sie auch im Alter, also was den Altersquerschnitt darstellen soll, ja auch gut ist, auch biblisch ist, ist die Verkündigung oft das kleinere Problem. In der Bibel stehen halt zeitunabhängige Vorgaben, die man ja sich besser zu Herzen nimmt. Aber das Problem ist meistens die Musik. Also die Musik macht den Ton. Ja? Und da hat es in der Vergangenheit immer wieder, nicht nur bei uns, sondern in jeder Gemeinde, immer wieder in allen Alters oder in allen Zeitaltern, sage ich mal, immer wieder Probleme gegeben.
Ist ein Dauerbrenner.
Ist ein Dauerbrenner, ja, genau. Und da gilt es natürlich, nachsichtig zu sein mit den anderen und kompromissbereit zu sein. Auch für Teamleiter, zum Beispiel jemand, der den Lobpreis anleitet, der sollte nicht nur Chorus singen, sondern der sollte auch Glaubenslieder von Paul Gerhardt mal singen, ja. Das kennen wiederum die älteren Leute vielleicht. Die Älteren sollten aber auch nicht nur mitsingen, wenn es Paul-Gerhardt-Lieder sind, sondern sollten auch mitsingen, wenn es halt moderne Chorusse sind. Also wenn sie dem folgen können. Manchmal habe ich meine Probleme, vielleicht ist es auch ein Zeichen dafür, dass ich alt werde, aber manchmal, ich habe meine Probleme, wenn ein Chorus nicht zum Ende kommt, ja. Also ich meine, das haben wir jetzt auch bei dem Vortrag gesehen, ohne Namen zu nennen, jetzt welche Gemeinde was, aber also ich habe da meine Probleme.
Es ist ein modernes Phänomen, ja, das stimmt.
Wenn er so ein Leiergesang ist. Bridge
sechsmal wiederholen und sowas.
Ja, da kriege ich meine Krise. und da heißt es kompromissbereit sein und nachsichtig zu sein und eine breite Palette an Liedern auszuwählen. Ja? Auch die Auswahl der Instrumenten ist zum Beispiel sehr wichtig. Man muss nicht unbedingt immer, wenn ich zum Beispiel, wenn Friede mit Gott singe, das Lied, dann muss nicht Schlagzeug spielen. Kann auch. Ich will es gar nicht verbieten oder so. Aber es ist immer von dem Lied, von der Situation abhängig. Ist es ein Anbetungslied, kann es auch zum Beispiel mal a cappella gesungen werden. Wunderschön. Ohne Instrument, das tut ein Ohr noch gut. Ja.
Also bei mir läuft gerade rauf und runter Albert, Jesus zahlt die Schuld. Mache ich an der Stelle Werbung für ein Doppelquartett.
Okay.
Herrlich. Habe ich heute wieder im Auto gehört, mit drum und dran, mitgebrüllt. Hammer. Richtig schön. Ich habe versucht, auch zum Schluss den Ton so lange zu ziehen, wie ihr das macht. Ist mir tatsächlich nicht ganz gelungen. Muss ich vielleicht nächstes Mal nochmal vorher tiefer Luft holen oder ein bisschen mein Lungenvolumen trainieren.
Das Geheimnis ist, wir waren so viele Leute, dass wir Kettenatmung praktiziert haben.
Ach, das heißt, einer kann kurz nochmal...
Einer hat das auch
nicht. Ah, ihr Schummler. Ah, gut, dass wir drüber reden.
Das ist das sogenannte chorische Singen.
Okay, okay.
Und im chorischen Singen, weil es da mehrere Sopran, Alt und so weiter gibt,
ja.
Setzt der eine leise aus und setzt wieder ein.
Ah, ja. Ne? Okay. Und
er darf natürlich nicht so auf einmal...
Nicht ins Mikro so...
Ja, genau. Das sollte nicht sein.
Technik, die begeistert, sag ich immer.
Ja.
Eine weitere Herausforderung ist ja vielleicht, dachte ich mir, die Aufgabe und Rolle des Gemeindeleiters insofern, als dass du in einer kleineren Gemeinde vielleicht schwerpunktmäßig so mehr so diesen Hirtenfokus hast. Und es ist ja eigentlich nicht vermeidbar, je größer eine Gemeinde wird, umso mehr kommt Organisation, Verwaltung, Struktur und so weiter irgendwie mit ins Spiel. Kann man sagen, dass es in größeren Gemeinden vielleicht oft mehr um Verwaltung und Struktur geht und es sich als Herausforderung darstellt für die Pastoren, für die Ältesten, sozusagen den Einzelnen und das individuelle geistliche Wachstum irgendwie im Blick zu behalten?
Auf jeden Fall ist es eine große Herausforderung, etwas, was der Pastor, die Pastoren beachten müssen, jeden Einzelnen im Auge zu behalten, sein Wachstum auch im Auge zu behalten, auch dafür zu sorgen, dass jeder Einzelne wachsen kann. Das hatten wir ja schon mehrmals jetzt erörtert. Aber nein, ich glaube nicht, dass man das an der Rolle als solches festmachen kann, an der Größe der Gemeinde festmachen kann, dass eine kleine Gemeinde mehr Hirtenpastoren braucht und eine große mehr Organisatoren oder dergleichen, sondern ich glaube eher, dass man das an der Berufung festmachen kann. Denn in Epheser 4 heißt es ja zum Beispiel auch, er hat einige eingesetzt als Apostel, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Also damit Gemeinde wachsen kann, hat er die verschiedenen begabte Mitarbeiter in die Gemeinde gesetzt. Und ich glaube, in jeder Gemeinde gibt es diese. Ne? Es kommt also mehr, und außerdem, ja, das wollte ich auch noch sagen, außerdem ist es schon auch so, dass eine kleine Gemeinde eine gute Struktur und Organisation braucht. Als wir die Gemeinde aufgebaut haben, da war ja nichts da. Und da mussten also alle organisatorischen, strukturellen Dinge erstmal ins Leben gerufen werden. Also auch eine kleine Gemeinde braucht Struktur und Organisation. Aber auch umgekehrt, eine große Gemeinde braucht auch Hirten, die sie weiden. Ja, da nützt das nichts, wenn da nur einer ist, der ganz oben steht irgendwie in der Hierarchie und verwaltet. Ich halte sowieso nichts davon, hatte ich ja in der Predigt jetzt auch erwähnt. Unser Gemeindeschema ist, dass Mitarbeiter auf dem Fundament stehen, welches Jesus Christus ist, und dann die Ältesten tragen die nächste Säule, zum Beispiel den Leitungskreis. Der Leitungskreis trägt dann über die Mitarbeiter im Leitungskreis die nächste Säule, den Gemeindemitarbeiterkreis, wo alle leitenden Funktionen der Gemeinde versammelt sind. Und darüber ist dann halt die Schicht, der Boden sozusagen, die Decke eingezogen, wo die ganze Gemeinde davon betroffen ist. Ja? Mhm. Also Leitung durch Dienstprinzip, von unten nach oben. Nicht Leitung von oben nach unten, Verwaltungsprinzip, wie in einer Firma oder in einer oder in der Stadt, in der Politik. Der Bundeskanzler kann sagen, ja, basta, ich will das so und so haben.
Mhm.
Das ist Verwaltung. Das ist Macht.
Mhm.
Aber in der Gemeinde darf es sowas nicht geben. Ne? Also wie gesagt, eine große Gemeinde braucht auch Hirten und eine kleine Gemeinde braucht auch Struktur. Von daher ist das nicht automatisch dem zuzuordnen, der Größe der Gemeinde, aber es ist der Begabung zuzuordnen. Denn zum Beispiel auch den Hintergrund, ne? Es gibt verschiedene Situationen in der Gemeinde. Da gibt es eine Beerdigung, die zu halten ist. Da ist natürlich eher der Hirte gefragt. Jemand, der auch zu den Trauernden hingeht und der auch ein Trostwort sprechen kann. Mhm. Dann gibt es auf der anderen Seite vielleicht dann auch den Zuruf zum Glauben. Das muss ein Evangelist machen. Der kann das in einer wunderbaren Art und Weise. Dann gibt es die Leitung der Bibelstunde. In einer Bibelstunde müssen Lehrer vorne stehen. Übrigens, nicht jeder Lehrer ist auch ein guter Prediger, ist auch ein guter Prophet sozusagen. Und nicht jeder Prophet, der in einem Sonntagsgottesdienst, sehr, sehr gut ausgearbeitet eine Predigt bringen kann, ist auch ein guter Lehrer. Ein guter Lehrer wiederholt sich nämlich mehrmals, damit er so sitzen bleibt. Ein Prediger darf sie nicht x-mal wiederholen. Da muss 1, 2, 3 muss richtig Inhalt kommen, aber auf kurz gepackt halt nur. Ne? Und von daher ist es mehr, ja, oder wenn wir an Außenmission denken, ja, das sind die Apostel. Auch wir haben Außenmissionare, sagen wir mal, die gesandt sind, und das sind Apostel, wie es die Bibel nennt. Und ich glaube, das ist mehr davon abhängig, wie deine Begabung ist. Nicht so sehr die Größe der Gemeinde, dass sie den Unterschied ausmacht, welcher Art von ältester Typ das sein muss.
Haben wir jetzt selber als wachsende Gemeinde eine besondere Verantwortung dadurch?
Wie meinst du das jetzt ganz konkret?
Also wir selber jetzt als eine große, wachsende Gemeinde, kommt dadurch auch eine spezielle Verantwortung, die wir als Gemeinde tragen?
Jedes Gemeindeglied für sich oder, also für die ganze Gemeinde oder die Ältestenschaft für die Gemeinde?
Können auch beides nehmen, wenn du dazu
was hast. Ja. Oder ich glaube, die Gemeinde als Ganzes, oder? Im Unterschied vielleicht zu Kleingemeinden, die vielleicht auch über Jahre klein bleiben, im Vergleich zu einer Gemeinde, die immer mehr wächst und wächst und wächst, ob so eine wachsende Gemeinde, von der man das weiß und die sich ständig ändert, ob die auch ja eine andere Verantwortung irgendwie hat oder eine höhere?
Ich kann das Wort Verantwortung ehrlich gesagt noch nicht so ganz zuordnen, aber ich glaube schon, dass die Gemeinde von der Größe abhängig natürlich eine unterschiedliche Herausforderung spürt. Ja, da gibt es für die kleinen Gemeinden, ist dann halt wahrscheinlich auch in ihrer DNA enthalten, dass sie sehr persönlich wirken möchte, dass die Leute sehr, sehr willkommen geheißen werden an der Tür und so weiter. Und dass der Pastor am Ende der Predigt, am Ende des Gottesdienstes hinten steht und jeden verabschiedet. Auch das gibt es. In kleinen Gemeinden kannst du das machen. Das kannst du nicht bei 700 Leuten machen. Ja? Jedem die Hand drücken, dann hat der Pastor nachher keine Hand mehr dran. Ja? Also, oder die hängt dann nur noch so. Also ja, es gibt unterschiedliche Verantwortungen, sage ich mal. Aber ja, insgesamt muss man sagen, ist es ja gut, dass man wächst. Und damit man wächst, müssen eben entsprechend die Randbedingungen gesetzt sein. Von daher haben wir die Verantwortung. Wenn wir noch eine kleine Gemeinde sind, zum Beispiel Lübbecke ist ja jetzt noch eine relativ überschaubare Gemeinde mit knapp 200 Mitgliedern, sie haben die Verantwortung zu wachsen. Sie sollen wachsen. Und sie sollen auch dann die Räumlichkeiten, die Struktur und so weiter, die Mitarbeiter generieren, die leitenden Mitarbeiter herausbilden, dass ihre Gemeinde wächst und dass sie dann auch wiederum eine Tochtergemeinde gründen können. Ja? Also Church Planting ist etwas sehr Wichtiges, was ich denke, dass wir sehr bedacht sein sollten, dass wir nicht nur größer werden wollen, sondern dass wir auch eine Tochtergemeinde gründen wollen. Church Planting, also irgendwo was Neues pflanzen, damit auch das wieder aufgeht.
Vielleicht zum Abschluss, Albert, was sind jetzt vielleicht konkret Wege, um diese und auch viele weitere Herausforderungen, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, einer wachsenden Gemeinde gut zu bewältigen? Also beispielsweise trotz wachsender Mitgliedszahlen immer noch ein intaktes und gutes Gemeindeleben zu ermöglichen und eben zu verhindern, dass Leute in der Masse abtauchen, weil die Gemeinde immer größer wird. Und was würdest du vielleicht zu dem Einzelnen abschließend mitgeben, wie man seine wachsende Gemeinde sehen sollte und wie man sich in ihr verhalten sollte.
Auf jeden Fall mitarbeiten, nicht untertauchen, sich identifizieren, das ist meine Gemeinde, das ist nicht die FEBG. Also ich habe mich früher auch immer gegen diese Bezeichnung FEBG gewehrt, weil ich gesagt habe, die ist so unpersönlich. Ne? Mhm. FEBG Espelkamp, FEBG Lübbecke. Das ist deine Gemeinde, musst du sagen. Nicht, weil sie dir gehört, sondern weil du ein Teil der Gemeinde bist. Und wenn du dich damit identifizierst, dann ist es auch etwas, wo du wirklich dann auch in der Gemeinde wachsen kannst. Und ja, dann ist die Ermöglichung dann da, dass du nicht verloren gehst in der Masse. Ne? Das ist ja auch wahrscheinlich so die Frage gewesen.
Ja.
Aber diese Wege, muss ich sagen, die suchen wir auch. Also die Gemeindeleitung, die Ältesten suchen immer nach einer Antwort. Wie kann man groß werden, wie kann man wachsen und trotzdem vital bleiben? Wie kann man alle Leute in der Mitarbeit auffangen? Ja, das ist eine immerwährende Aufgabe oder Frage, die sich die Ältesten stellen. Aber eine gute Möglichkeit, darauf sind wir jetzt noch fast gar nicht eingegangen, eine gute Möglichkeit sind Kleingruppen dazu.
Oh ja, das stimmt.
Also eine große Gemeinde ist wie so ein großer Elefant. Aber man kann sich das auch in kleinen Häppchen vorstellen. Ne? Mhm. Also nicht Gemeinden will ich nicht gar nicht sagen. Das sind keine Gemeinden, das sind Hauskreise. Aber in einem kleinen Hauskreis kannst du dich eben, das sind Orte, wo du dich öffnen kannst, wo du auch beten lernen kannst. Du traust dich vielleicht nicht in einem großen Kreis gleich zu beten, aber in einer Gemeinde, in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis, da lernst du vielleicht das Beten, da öffnest du dich, da sprichst du mit über das, was du erfahren hast mit Gott. Und so ist es auch eine gute Möglichkeit, dann da nicht unterzugehen. Jedem Einzelnen, dass er da mitarbeiten kann. Und ganz wichtig für die Gemeindeleitung, ich sage es noch einmal, auch für zum Beispiel für uns in Espelkamp, wir sind jetzt schon über 500 Mitglieder in Espelkamp. Wir müssen darüber nachdenken, über eine Tochtergemeinde, wo wir dann auch wiederum eben dieses Church Planting praktizieren, dass neue Gemeinden entstehen können. Und dass neue Gemeinden haben ja den Vorteil, kleine Gemeinden haben ja den Vorteil, den riesen Vorteil, das haben wir in Lübeck gesehen, dass da Menschen auf einmal am Klavier saßen, dass Kinder oder Jugendliche am Klavier saßen, wo wir gar nicht wussten, dass die Klavier spielen können. Ja? Und andere wurden herausgefordert, die mussten auf einmal nicht sofort den Gottesdienst leiten, aber die haben sich schon irgendwo eingebracht in der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit, in der Teeniearbeit und so wurden sie quasi herausgefordert. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Also Church Planting, also Gemeinde gründen, Tochtergemeinden gründen, wo jeder Einzelne mehr zum Tragen kommt und Kleingruppen in der großen Gemeinde, damit man nicht untergeht und damit man da mitarbeiten kann und wachsen kann, geistig wachsen. Denn eins ist ja natürlich eine Frage der Zahlen, ne? Der äußerlichen Zahlen. Man kann Gemeindeglieder zählen. Aber das sagt noch gar nichts über ihren geistlichen Zustand. Mhm. Und es kann sein, dass die Leute innerlich irgendwo schon längst gekündigt haben. Auch in Unternehmen ist das so vorzufinden, dass Leute nur noch am Arbeitsplatz sitzen, aber dass sie eigentlich innerlich gekündigt haben. Mhm. Und das ist ja etwas, was wir nicht überprüfen können. Aber was sehr wichtig ist, Gemeindebau als solches stellt sich nicht in Zahlen dar, sondern am Ende, wenn wir vor Gott stehen werden, dann wird es klar sein, wer einer von uns war und wer nicht, wer nur Mitläufer war. Mhm. Auch das gibt es bei uns in der Gemeinde und in jeder Gemeinde.
Auf der Liste stehen rettet leider keinen.
Ja, genau. Genau.
Ja, Albert, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine Antworten zu diesem spannenden, wichtigen Thema. Hast du noch einen Vers zum Schluss für uns, den du uns, unseren Zuhörern, weitergeben möchtest?
Ja, es sind sehr, sehr viele Verse. Einer, der im Psalm 33, Vers 4 steht, ist etwas, was gerade auch in Bezug auf Gemeindebau sehr, sehr wichtig ist. Jesus sagt ja, er baut seine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das ist die Zusage, die Jesus uns gab. Und so wird es auch sein, so wird es auch kommen. Und in Psalm 33, Vers 4 heißt es, des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, wo er also sein Versprechen für gibt, und das hat er ja gegeben, dass er die Gemeinde bauen wird, und was er zusagt, das hält er, ganz gewiss.
Hm.
Psalm 33, Vers 4.
Ja.
Kann man sich gut merken.
Guter Vers. Ja, dann vielen Dank dir nochmal. Mir bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Wie immer, macht gerne Gebrauch von den beiden Links. Vielleicht habt ihr jetzt konkret Fragen zu Albert, zu dem Thema Herausforderungen einer wachsenden Gemeinde. Vielleicht ist euch noch irgendwas unklar oder so. Dann nutzt gerne den Link. Und auf dem anderen Link könnt ihr ganz generell, ganz aktiv diesen Podcast selber mitgestalten, indem ihr einfach eure Wünsche dalassen könnt. Vielleicht habt ihr allgemeine Themen, vielleicht habt ihr auch ganz konkrete seelsorgerliche Szenarien oder so, dann lasst die uns gerne da, das ist anonym. Und die zweite wichtige Ansage, wir gehen mit dem Podcast in die Sommerpause. Also im Juli und August werden wir jetzt keine regulären Folgen hochladen. Aber damit ihr versorgt seid, wird alle zwei Wochen so eine Mini-Vers-Folge hochgeladen werden mit unterschiedlichen Gästen. Das kennt ihr vielleicht schon aus der letzten Winterpause. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Genau. Und dann geht es irgendwann im September oder so wieder normal weiter mit dem regulären Betrieb. Wir wünschen euch Gottes Segen für eure Woche. Ja, denkt gerne über das Thema nach. Wir wünschen euch wirklich, dass ihr euch aktiv einbringt, vielleicht in eurer wachsenden Gemeinde. Ja. Schließt euch einer Kleingruppe, einem Hauskreis an und genau, versteckt euch nicht in der Masse. Ne? Das kann man immer so leicht machen in der wachsenden Gemeinde. Ja, und Gottes Segen dabei. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss.